Shortlist. Namen, die Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. ihkellerag.ch.
Das riesiges Jubiläum, die 300. Sendung. Herzlich willkommen zu der Shortlist. Heute reden wir über die Namen. Dominik Goda, der Kronahallen-Chef, muss sich wegen dem SRF-Doc über das Kult- und Traditionsrestaurant dauernd rechtfertigen. Böck, diesjährige Sechseleute, hat wegen Sturmböen der Höhepunkt, nämlich Böck-Verbrennung, gefehlt. Und Ignacio Cassis, der Außenminister, redet zur Lage der Nation und er malt ein düsteres Bild. Die Tagesanzeiger hat es richtig geschrieben. Der Ignacio Cassis hat ein grosses Mitrauen zu den Medien und gibt praktisch keine Interviews, aber er hat ein neues Stilmittel erfunden. Er schwingt jetzt Reden und das nicht mal so schlecht. Und die jüngste Rede an einer Veranstaltung, die hat ein bisschen für Wellen gesorgt.
Ja, es ist noch interessant. Also, Gratulation übrigens. Ich habe mir das vorbereitet. Ich habe das gesehen, 300 Mal. Ich denke, der merkt der Marc sicher nicht. Oder?
Doch, natürlich merkt das
also, der Marc ist vorbereitet. Also. Ignacio Cassis, ja, ich habe das auch noch interessant gefunden, heute im Tagesanzeiger, zweite Seite, sehr prominent aufgemacht. Und gerade der Tagesanzeiger hat ja immer auf den armen Außenminister eingeprügelt, Lehrlinge hat man beschimpft und weiss Gott was.
Auch zu Recht, aber jetzt gibt es eine Trendwende und der Tagesanzeiger kann das auch zugeben. Der Ignacio Cassis sagt, in der Schweiz geht es nicht so gut, wie wir alle zusammen denken. Und er hat recht.
Ja, aber jetzt so ein genialer Gedanke ist ja das auch nicht.
Nein,
warum?
Weil alle zusammen immer das Gefühl haben, das hörst du überall. Du hörst immer, bei uns geht es ja gut, uns geht es super, bei uns ist alles in der Ordnung. Aber nicht bei uns. Wir müssen uns doch keine Gedanken machen. Die Schweiz, die reiche Schweiz und so. Das ist schneller vorbei, als wir das Gefühl haben. Heute gerade wieder, wo man gesehen hat, die Arbeitslosenquote, langsam geht sie ein bisschen rauf, langsam wird es ein schwieriger, Jobs zu finden. Langsam wird nicht mehr so viel vom Fachkräftemangel geredet. Du musst schauen, es geht brutal schnell und es ist gut, spricht es mal einen an.
Ja, aber ich glaube, die Stimmung die kippt schon länger. Also, es ist doch irgendwo bei den Leuten ein Unwohlsein, stellt man schon länger fest. Also, ich habe vor zwei Wochen einen Beitrag gesehen, 10 vor 10, über im Anschluss an die 10 Millionen Schweiz. Da haben sie mit Economy Suisse geredet, mit Arbeitgeber haben sie geredet und auch mit Linken im Kreis 5. Und alle haben plötzlich gesagt, völlig überraschend, ja, wir haben alle ein bisschen zu viele Ausländer. Das hat man vor zwei Jahren noch nicht gehört. Also das Unbehagen, ich glaube, das dringt jetzt durch alle Poren durch. Und der Cassis hat vielleicht jetzt etwas aufgenommen, eine Stimmungslage aufgenommen, die schon länger da rum ist.
Ja. Und er hat sich ein bisschen Kontext da, mit den ganzen globalen Verwerfungen. Also er wählt, sagt er, geht es nicht. Und ich kann es übrigens nachlesen, die Rede ist publiziert auf der Website, glaube ich, vom eidgenössischen Departement für Auswärtiges, oder wie heisst es richtig?
Ja, für Auswärtiges,
genau,
ja. Departement.
Da kann man die Rede nachlesen. Er tut es ja exakt im Kontext und er sagt, der Welt geht es nicht gut. Und er hat natürlich recht, aber es will es ja nie, weißt du, wir sind ja alle zusammen immer das Pseudopositive. Aber er ist jetzt dort, dünkt es mir, und ich bin ein grosser Kritiker von Ignacio Cassis, er ist dort sehr nah an der Realität.
Ja, da kommen wir in den Sinn, bei der Sendung 147 habe ich einen Glauben verteidigen tun. Aber der Punkt ist doch der, also die Welt, also die Schweiz weiss ja, dass die Welt nicht gut geht. Du musst ja nur die Tagesschau schauen. Da kommt ja Israel, Ukraine, dann x andere Sachen an, wo es einfach nicht gut läuft. Amerika. Ja klar, wir haben natürlich immer das Sicherheitsdenken, irgendwie kommt die Schweiz schon noch durch. Aber ich glaube, das bröckelt jetzt auch ein bisschen. Beim Cassis ist doch interessant, warum hält er die Rede, bei wem hält er die Rede und was hält er der Rede. Und er hält sie jetzt im Kongresshaus hineingehalten, laut Tagesanzeiger, vor Wirtschaftsleuten. Und es sind natürlich schon zwei Fronten, die er mit dem anspricht. Er hat Neutralitätsgeschichte. Das ist ja, jetzt hat die grosse Konferenz auf dem Bürgerstock oben. Da wollen alle die Leute ein bisschen sensibilisieren, dass da die Schweiz eine flexiblere Neutralität hat. Die SVP hat ja letzte Woche die Neutralitätsinitiative eingereicht. Und das andere ist natürlich die Angst wieder, dass der neue Rahmenvertrag, hat ja heute einen anderen Namen, dass der wieder könnte scheitern. Und eigentlich, ich glaube, er hätte ein bisschen das Terrain legen für die beiden Geschichten.
Und das ist ihm gelungen, finde ich. Es ist ihm gelungen. Und ich finde auch die Methode, die er jetzt wählt, dass er so solche Reden hält und halt die Medien umgeht und die Kritiker umgeht und dort selber sein Profil schärft, finde ich clever.
Ja, es ist auch schon clever. Ich habe mir eine andere Frage gestellt. Es ist doch auch clever von der Kommunikation. Irgendjemand muss ja im Tagesanzeiger gesagt haben, der Gassis haltet im Kongresshaus eine Rede. Und es muss auch jemand dort angegangen sein. Und vielleicht hat er die Rede schon im Vorfeld gehabt. Die anderen Zeitungen haben ja über die Rede eigentlich nicht berichtet, oder die anderen Medien. Und das ist natürlich ein gutes Marketing, wenn man so will. Ich habe irgendwie wie ein schlechtes Gewissen herausgespürt, dass man eigentlich immer auf den Arm mit Gassis einprügelt hat und jetzt will man auch wieder mal ein bisschen loben.
Wir darf doch auf als Medium, das müssen wir sowieso endlich mal aufhören, die Animositäten. Das ist die Aufgabe der Medien, den Moment anzuschauen und den Moment zu kritisieren. Und wenn der Moment mal gut ist, dann muss man auch sagen, es ist gut.
Ja, das spricht für den Tagesanzeiger. Ja, das spricht für den Tagesanzeiger. Also ich habe es jetzt bemerkenswert gefunden, du findest es bemerkenswert. Ich habe gefunden, dass jetzt die Rede so kommentiert wird. Da habe ich jetzt bemerkenswert gefunden. Aber sind wir gespannt. Vielleicht findet jetzt der Gast es gleich noch nach dieser Bürgerstock-Konferenz. Ich glaube, sein Schicksal oder sein politisches Image ist ein bisschen an dieser Konferenz hängt mit dem fest. Also wenn der Biden kommt, ist das schon ein grosser Erfolg, prestigemässig von den Bildern her. Chinesen haben jetzt, glaube ich, abgesagt. Das ist also schon ein bisschen ein Dämpfer. Die Russen hat man, glaube ich, nicht eingeladen. Also das Gesamtbild von dieser Bürgerstock-Konferenz, die er ja initiiert hat, hängt natürlich auch ein bisschen ab vom Image, das er noch hat.
Ein bisschen weniger dramatisch, aber doch, vielleicht für Zürich ist es dramatisch. Der Böck hat nicht können angezündet werden wegen Sturmböen. Es ist, haben wir lange gesagt, überall das erste Mal in der Geschichte. Dann haben natürlich viele Hörerinnen und Hörer recherchiert und herausgefunden, offenbar im 1926,
glaube ich, ja.
23, 24, ja, genau. Dort ist schon mal ein Böck nicht angezündet worden, dort, glaube ich, wegen Regen. Weil sie genau, auf jeden Fall, es ist nicht das erste Mal in der ewigen Geschichte von sechs Leuten, aber es ist doch seit dem Menschengedenken, seit uns wir da können denken, ist das erste Mal, dass die nicht angezündet werden können. Und sie waren alle schockiert gewesen und ich habe gefunden, also, wenn jetzt ein Entscheid mutig ist und Mut braucht, dort rundum hast du tausende von Leuten, der Böck steht parat und du musst sagen, sorry, wir zünden ihn nicht an. Chapeau.
Ja, also der Entscheid war nicht mutig, er war richtig. Also ich war am 6. Leutenplatz, es war also schon noch speziell. Überall hatte es Lautsprecher gehabt, dann hat irgendeiner von der Stadt- oder Kantonspolizei, der mal gegen Rapp vor das Mikrofon verdammt hat, hat dann müssen mit zittriger Stimme die Durchsage machen und hat dann noch den Nachsatz gebracht, das habe ich noch interessant gefunden, es sei also unwiderruflich. Also es sei nicht so, dass also man kann nicht diskutieren, dass irgendwann nach dem 12 Jahren gezündet wird, sondern sehr unwiderruflich. Und dann hat man zuerst irgendwie einen Katzenjammer gespürt. Aber ich glaube, die Leute haben professionell gemerkt, das ist der richtige Entscheid. Wir sind ja orkanmässige Böen über den 6-Leuten-Platz über das Bellevue gegangen, in der ganzen Stadt übrigens. Und ich glaube einfach, die haben das schon gecheckt, oder? Wenn jetzt irgendetwas passiert wäre, wenn nur irgendein Amorak oder irgendetwas Flammen gehabt hätte,
ja, hätte Massenpanik.
Massenpanik, genau, oder irgendwie Gluten oder weiss Gott was, ein Kind oder irgendjemand oder einen Reiter getroffen hätte, dann hättest du am nächsten Jahr ein Riesenproblem gehabt. Dann hätte sicher die nächste Diskussion gewesen, man kann nicht mehr um den Böck herumreiten, aus den und den und den Gründen. Und ich glaube, von dem her ist das schon der richtige Entscheid gewesen.
Und sonst, alles andere hätte ja können stattfinden. Das ist das Grossartige, dass die Zäufte da durch die Gassen können marschieren können, dass die dann noch im nächsten Tag in Frühdienst gefahren bin, habe ich immer noch Gruppen von Zäuften gesehen, die im strömenden Regen da sind, durch die Gassen durchmarschiert. Also alles, was das sechs Leute sonst ausmacht, hätte können stattfinden.
Nein, und das sechs Leute ist doch grandios. Also ich gehe immer schauen, dort am Strassenrand und einmal dürfen mit dem Albi Matto mitlaufen. Es finden es eigentlich alle toll, von links bis rechts, von Frau, Mann und Kind und weiss Gott was. Es sind alle begeistert, es ist einfach ein guter Grundsound, eine gute Grundstimmung an dem sechs Leute. Und jetzt hat halt der Böck nicht brennt. Ich meine, die Appenzeller sind ja eigentlich Gewinner von der ganzen Geschichte. Also die Appenzeller haben eigentlich Zürcher in dem Sinn besiegt, dass sie jetzt den Böck selber können verbrennen. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte. Ich glaube, Mario Fehr hat es als Erster aufgebracht. Und die anderen, die Appenzeller, haben dann relativ schnell gemerkt, das ist marketingmässig natürlich genial, oder? Ich habe noch interessant gefunden, der Böck gebaut hat, der hat doch dann irgendwie...
Lukas Meier, ja.
Lukas Meier hat dann in Tränen gesagt, dass er sehr enttäuscht und weiss Gott was. Und hat dann aber den kleinen Satz gebracht, den habe ich eigentlich noch mutig gefunden, glaube ich, in der NZZ, die Appenzeller-Regierung sei immer sehr langsam in den Entscheidungen, das wissen wir. Also, da müsste der Meier ihr mal fragen. Ich habe nie Erfahrung mit der offiziellen Regierung, aber ich habe gefunden, in dem Fall haben sie relativ schnell gemerkt, da müssen wir zu einem Marketinginstrument machen. Und die Frage ist ja jetzt, jetzt geht das auf Appenzell, auf Drogen, das ist glaube ich die Hauptstadt von Appenzell ausgeroden. Gehen da alle Zäufer wieder mit, alle Reiter mit, oder? Also ich meine,
es gibt ein zweites Fest, oder?
Es gibt ein zweites Fest und ist, etwas Besseres kann ja denen gar nicht passieren.
Und auch schön, ich als Zürcher Unterländer, ein bisschen weiter weg da in Wassersdorf, am Rand vom Zürich Unterland, seit 20 Jahren gibt es ja dort eine Satire quasi, die auch einen Böck verbrennen. Das Jahr war ein Böckin und hat 3 Minuten 13 hat mir da der Christian Faller, Gemeindepräsident von Wassersdorf, mitteilt. 3 Minuten 13 hat er gebraucht, bis er den Kopf verjagt hat. Und die haben dort natürlich auch so gezäuft, so Pseudo-Zäuft zum abgestorbenen Schlauch oder was weiß ich und so. Und ich finde das noch glatte Veranstaltung, die mittlerweile auch relativ ein paar hundert Leute anzieht. Auch viele Kritiker natürlich, aber die können stattfinden. Und auch ein kleiner Triumph von Wassersdorf über das grosse Zürich.
Auch. Jawohl, ja. Also von dem her, at the end of the day, alle haben ja auch, da finde ich auch noch schön, von einem historischen Moment geredet. Ich muss ein bisschen aufpassen, der Begriff ist ja inflationär. Aber es war ein spezieller Moment gewesen. Und vor allem eben der arme Polizist, der die Durchsage gemacht hat und immer wieder betont hat, es sei unwiderruflich.
Und dann gehen wir noch eins zur Kronenhalle. Wir haben schon eins darüber geredet, aufgehängt am Namen Dominik Goda, ist der Geschäftsführer, der Kronenhallenchef eigentlich. Ich finde die SRF-Doxerie grossartig, einen wunderbaren, sehr sensiblen Blick in Hinterkulissen von der wunderbaren Kronenhalle, von dem Restaurant, von dieser Tradition, mit aber auch zwischen den Zielen Dialog, Kommunikation, wo man Sachen rausgespürt, wenn man ein bisschen offen ist, wie es dort zu und her geht. Also kann ich nur dem Schweizer Fernsehverein gratulieren.
Ja, die Vanessa Nickisch hat das gemacht und eine Kollegin glaube von ihr, die haben es das zweite gemacht, grosses Kino natürlich, ist ein bisschen Netflix-mässig, haben sie es aufbearbeitet und klar, jetzt kommen die sozialen Medien und sagen, der Küchenchef Gerard, der hat irgendwie ein bisschen derbisch.
Wie geht sie jeder Küche mindestens so zu?
Ja, natürlich. Mindestens. Es spricht doch für die Kronenhalle, dass man eigentlich das alles ermöglicht hat, dass man alles kann zeigen, dass man auch den Mythos ein bisschen hinterfragt. Und jetzt, wo man sieht, klar muss man sich rechtfertigen. Es sind natürlich auch Vorwürfe, vor allem in den sozialen Medien. Ich glaube, der Grossteil der Leute, die das schauen, auch außerhalb von Zürich, die sind begeistert und wollen irgendwann mal in die Kronenhalle nie. Ich meine auch die Bilder, wie sie die Chagalls rumtragen, die Picasso rumtragen. Ja, das macht doch irgendwie Freude.
Aber auch der Scherer. Relativ sturen Abläufe, dass dort zum Beispiel in dieser Kantine, wo die Köche essen, dass jeder immer den gleichen Platz hat. Und dann sieht man im zweiten Teil ein wunderbares Bild, wie zwei Köche, der Scherer und sein Kompagnon, Rücken an Rücken. Also die sind nicht jetzt, weil niemand da ist, zusammen am Tisch gesessen, sondern die sind, auch wenn niemand da ist, sind die an ihren angestammten Platz gegangen und haben gegessen. Und das ist so ein bisschen etwas Message, denke ich mir, von dieser Kronenhalle und auch von diesem Doc-Film ist, was vielleicht unsere Gesellschaft hier in der westlichen Welt manchmal ein bisschen abhanden gekommen ist, die Werte, wie Halt das die geben. Es braucht eben nicht irgendwelche Führer. Es braucht Werte und die lebt ja die Kronenhalle. Ist ja sogar testamentarisch ist es ja festgehalten, wie es muss sein. Was für einen Blumenschmuck und wer wo und was alles. Also die Werte, die da Halt geben und auch den Gästen irgendwo durch eine Heimat geben, das ist grossartig.
Ja, und natürlich bei der Kronenhalle ist schon interessant. Ich meine, die lebt ja vor allem eben über den Mittag 12 bis 2 und dann am Abend wieder, oder? Und in dieser Zeit ist ja die immer gefüllt. Und du musst ja auch eine Organisation, das ist ja ein riesen Apparat dahinter, das muss ja dann funktionieren, wenn du dort bist.
Das ist durchgehende Küche.
Ja, klar, aber es hebt dann ein bisschen ab im Mittag, aber in den Spitzenzeiten, oder? Und du hast das letzte Mal gesagt, ist grandios, wenn du am 12 Uhr dort stehst, Punkt 12 Uhr geht die Türen auf. Und sie geht nicht am 5 Uhr. Nicht am 5 Uhr und nicht am 5 ab, sondern geht am 12 Uhr auf, oder? Und was mich natürlich als Gast immer fasziniert hat, ist auch die Hierarchie von diesen drei verschiedenen Sälen, der Schweizer Saal, Brasserie und so. Und dann auch in der Brasserie vorne wählen Platz 17 oder der beim Picasso oder der beim Chagall. Einfach die Hierarchie, die sich über die Jahrzehnte, also jetzt Jahrhunderte, durch irgendwie etabliert hat, das macht eben die Kronenhallen aus. Und die Mischung eben zwischen Kunst Dienst und einfach auch gut in der Küche. Und irgendwo, einer hat es mal gut gesagt, wenn man in die Kronengala geht, dann hat man einen Respekt. Und das stimmt einfach.
Und in der narzisstischen Welt zeigt so, eine Institution in der Kronenhalle ist eben grösser als die dort arbeiten oder die dort Chef sind oder die dort im Verwaltungsrat sind.
Und auch grösser als Gäste.
Und auch grösser als Gäste.
Ja, das sagt ja auch eine Mitarbeiterin, glaube ich, in der Folge 2. Wir sind, die Kronenhalle ist immer grösser, oder? Und ich finde das schon noch gut. Das ist ja gleich wieder auch so fast ein zwinglianisch protestantisches Gleichnis, oder? Ein Credo, dass man sagt, eben, über allem ist einfach die Kronenhalle und die muss so funktionieren, wie sie es eben zum Umsteigen vorgesehen
hat. Und ein gratis Werbespot vom Schweizer Fernsehen, völlig zu Recht. Morgen am Freitag kommt der dritte und letzte Teil und es lohnt sich, das wirklich zu schauen. Vielleicht von dir als Stammgast von der Kronenhalle noch ein Menütipp. Du isst immer das Gleiche, glaube
ich,
gell?
Ja, ich esse immer das Gleiche. Ich bin ja Vegetarier und ich finde es schön, Sie wissen es langsam, es ist ein Omelette, ist jetzt ein, Sie wissen ja, mit mir kannst du jetzt und ein Gurkensalat, oder? Aber, Sie lassen sich nichts anmerken, oder? Und da bin ich auch noch ein bisschen stolz, Sie haben noch nie aus der Brasserie rausgekommen, trotz Omelette
genau,
und Gurkensalat.
Also sehr gut, gratulieren. Und danke vielmals, das war die 300. Ausgabe von der Shortlist, die 301. Ausgabe, die gibt es in einer Woche.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.